Es ist 21 Uhr, hier ist Trias Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. In wenigen Minuten wird die amerikanische Mondfähre Eagle auf dem Erdtrabanten landen. Trias wird sie laufend über alle Phasen dieses größten Abenteuers der Menschheit unterrichten. Aus dem Flugkontrollzentrum in Houston werden Sie unsere Mitarbeiter Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock direkt über eine Rundfunkleitung unterrichten. Im RIAS-Sonderstudio begrüße ich nun unseren wissenschaftlichen Redakteur Hans-Gerhard Meyer und den Leiter der Satellitenbeobachtungsstation der Wilhelm-Förster-Sternwarte, Harro Zimmer. Meine Herren.
Ja, beginnen wir. Wir nähern uns in diesem Augenblick dem großen historischen Moment. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem die Apollo, die Landefähre des Apollo 11 Raum- und Raumflugunternehmens auf dem Mondboden aufsetzen wird. Sie ist jetzt zur Zeit bereits bis an die 15 Kilometer Marke herangeflogen an die Mondoberfläche. Sie rast jetzt wie ein Düsenjäger mit nach irdischen Maßstäben dreifacher Schallgeschwindigkeit in etwa 15 Kilometern Höhe über den Mondboden flach hinweg und wird in etwa jetzt 3 bis 4 Minuten das... Hallo Houston, Augenblick bitte, meine Hörer. Hallo Houston. Verzeihen Sie, liebe Hörer, wir müssen gelegentlich mit Houston. Houston versucht, mit uns in Kontakt zu kommen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Ich kriege in meinen Kopfhörern ständig den Ruf von Houston, aber Houston scheint mich nicht zu hören. Herr Zimmer?
Um 20.49 Uhr tauchte Lem hinter dem Mondrand wieder auf in 33 Kilometern Höhe. Dann war die große Tracking-Antenne in Goldstone in Kalifornien in Betrieb genommen worden. Und der Funkkontakt ist ausgezeichnet. Die Sonde befindet sich zurzeit auf der genau vorausgerechneten Abstiegsbahn. Es sind bisher keinerlei Schwierigkeiten zu verzeichnen.
Ja. Darf ich noch einmal unsere Mitarbeiter in Houston rufen? Hallo Houston, hier ist Trias. Ich höre dauernd in unserem Kopfhörern, hallo Houston, hallo Trias, hier ist Houston. Ich antworte mit dem gleichen Ruf, hallo Houston, hier ist Trias. Aber die Verbindung scheint nicht zu klappen. Wie gesagt,
wir sind jetzt ungefähr bereits 56 Sekunden nach dem Zünden des Haupttriebwerkes. Der gesteuerte Abstieg ist in vollem Gange. Ungefähr also eine Minute lang brennt bereits das Triebwerk des LEM.
Es hat also die erste dieser dramatischen Minuten ist jetzt vorüber. Das Bremstriebwerk der Apollo-Landefähre brennt im Augenblick mit der vollen Gewalt von seiner über 4380 Kilo Schub, stemmt sich dieser Geschwindigkeit von im Augenblick noch etwa 3500 Kilometern entgegen, um es bis auf Null abzubremsen. Dieses Landetriebwerk wird die ganzen 12 Minuten hindurch unentwegt brennen. Sein Donner wird ein Geräusch auf dem Mond sein, das heißt, man kann auf dem Mond keine Geräusche hören, aber es wird eine Sensation oben auf dem Monde sein, die dieses Gestirn seit Erschaffung der Welt nie zuvor erlebt hat. Zwei Menschen sind im Augenblick in der Anflugsphase auf dem Mond, zwei Menschen in einer Phase des Raumfluges, die es ebenfalls nie zuvor gegeben hat, denn alle bisherigen Raumfahrer sind nur bis auf 15 Kilometer an die Mondoberfläche herangekommen.
Zurzeit fliegen die Astronauten mit den Körpern parallel zur Mondoberfläche und langsam beginnt sich das Raumschiff zu drehen, von der horizontalen in die vertikale aufzurichten.
Dieser Landeanflug teilt sich in drei Phasen. Im Augenblick wird das durchgeführt, was wir etwa in einem unserer Verkehrsflugzeuge erleben, wenn es heißt, wir beginnen den Anflug auf Tempelhof oder so. Diese Phase des Landeanflugs ist im Augenblick erreicht. Sie sind also in der großflächigen Annäherung an den Landepunkt mit hoher Geschwindigkeit, wie gesagt. Die zweite Phase besteht dann darin, dass das Bremsen praktisch beendet ist, dass das Raumschiff sich schräg stellt und dass dann das Sinken beginnt. Wie gesagt, während des Bremsfluges, des Landeanflugs, fliegen sie immer noch fast parallel und dann erst neigt sich die Bahn nach unten.
In diesem Augenblick beginnt das Raumfahrzeug mit den Rotation- und Pitch-Over-Manövern. Das Raumschiff richtet sich jetzt langsam auf und beginnt mit der Drehbewegung, um die Fenster in die richtige Position zu bringen.
Ja. Also beim Anfang des Zündens lagen die Astronauten sogar mit dem Gesicht nach unten. Sie haben dann gedreht, dann lagen sie mit dem Gesicht nach oben, also auf dem Rücken. Und jetzt fangen sie an zu kippen, das ist das Pitch-Over.
NASA hat irgendwie das zweite Go fürs Descent gegeben, für die zweite Phase des Fluges.
Also es ist bereits jetzt diese erste Phase des Landeanflugs durch. Es geht jetzt in den Gleitflug über. Es ist soeben gesagt worden, wir fliegen jetzt in den Flughafen Tempelhof ein und werden in wenigen Minuten landen. Praktisch vergleichbar mit dem Luftverkehr. Sie sind also nur noch wenige hundert Meter über der Mondoberfläche.
35.000 Fuß Altitude zurzeit.
35.000 Fuß Höhe, das sind etwa 11 Kilometer noch. Das ist noch zu hoch für den eigentlichen Lander, für das Abfangen eigentlich. Da arbeitet bereits das Landeradar, arbeitet alle Einrichtungen arbeiten. Ich möchte dabei noch sagen, dieser ganze Landeanflug wird automatisch durchgeführt. Er wird von den Kontrollgeräten ausgeführt, aber die Astronauten haben jederzeit die Gelegenheit, die automatischen Geräte auszuschalten, zur Handsteuerung zu greifen und dann mit Handsteuerung zu landen. Im Übrigen werden sie die letzten 30 Meter des Sinkfluges unbedingt mit der Hand durchführen.
Laufend werden jetzt zu dieser Sekunde die Zahlenwerte des Anflugsradars durchgegeben. Auch der Abstieg vollzieht sich völlig planmäßig.
Ja, können wir jetzt weltweit Englisch gelegentlich drin haben, damit unsere Hörer Zeuge des Originalberichts der Stimme Amerika werden, den wir bekommen.
Noch 6 Minuten bis zum Touchdown, bis zum Aufsetzen.
6 Minuten also noch bis zum Aufsetzen.
Masculine G descending.
27.000 Fuß Höhe, das sind also rund 9 Kilometer.
Die Höhe vermindert sich jetzt sehr schnell und zusehend auf den Fernsehbildschirmen, sofern Sie hier Fernsehen angeschaltet haben, werden Sie ebenfalls die schnelle Zahlenfolge der Sinkgeschwindigkeiten sehen. Das Raumschiff ist also jetzt nicht mehr in der flachen Bremsphase, ist bereits in der Sinkflugphase. Es ist im Landeanflug auf den Landepunkt Nummer 2 auf der Mondoberfläche.
Die Stimme der Astronauten klingt ruhig und sicher. Der etwas verrauschte Funkverkehr wird durch die Antenne von Goldstone besser. Wir wollen also annehmen, dass wir bis zum Schluss, bis zum entscheidenden Augenblick keine Störungen im Funkverkehr haben.
Eben 3 Minuten noch bis zum Touchdown. Neil Armstrong und Buzz Aldrin fliegen die Landefähre wie ein Flugzeug, wie ein Düsenflugzeug in den Mond hinein zu diesem einmaligen Landefeld, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Also ein Augenblick von wirklich dramatischer Größe. Nur noch 400 Meter pro Sekunde Vorwärtsgeschwindigkeit also. Und Höhe unter 10.000 Metern, Höhe jetzt vielleicht 8.000 oder 7.000 Meter nur noch. Sie kommen sehr schnell runter, haben jetzt die Phase, die man das High Gate, das hohe Tor nennt. Das bedeutet, sie stehen kurz vor dem Erreichen der endgültigen Einflugphase.
Ja, nur noch etwa 4 Minuten bis zur Landung.
Nein, 2 höchstens noch. Sie haben eben gesagt, 3 Minuten bis zur Landung. Sie sind nur noch 1000 Meter über der Oberfläche des Mondes in diesem Augenblick. Das bedeutet, dass Sie sehr bald Geschwindigkeit 0 haben, sehr bald den reinen Sinkflug beginnen werden.
Correction on that velocity now reading 760 feet per second.
760 feet per second. 750 Fuß pro Sekunde.
250 Meter.
You're hearing Charlie Duke in Mission Control.
Das Landegebiet ist bereits sichtbar.
Das Landegebiet ist bereits sichtbar. Sie sehen den Landepunkt bereits. Sie können ihn sehen, denn Sie sind bereits aufgerichtet. Noch immer in der High-Gate-Phase, das heißt also die endgültige Landephase ist noch nicht, Abstiegsphase noch nicht erreicht.
Im Augenblick liegt das Raumschiff noch etwa 60 Grad gegen die normale geneigt. Sie sind also noch nicht völlig aufgerichtet.
Everything looking good. Also alles sieht großartig aus. Alle Systeme arbeiten völlig einwandfrei. Das Raumschiff, wie gesagt, führt diesen Landeanflug wie im Bilderbuch aus. Höhe ist gut, alles genau vorgeschrieben.
Die letzte Phase ist auch eben freigegeben worden. Go for landing.
Go for landing. Also das sind jetzt die als der Augenblick, auf den die ganze Menschheit wartet, auf den die ganze Welt hört zu. Wir haben Green für die Landephase, fürs Aufsetzen.
Fantastischer Funkverkehr übrigens, hervorragende Kommunikation.
Jetzt sind sie im Low Gate, das heißt, sie sind höchstens noch 300, 400 Meter über der Mondoberfläche, beginnen mit dem steilen Sinkflug, dem Absinken, fahrstuhlartig, helikopterartig.
Sieht ausgezeichnet aus, 1400 Fuß Höhe.
Das sind 300 Meter über Mond. 35 Grad aufgerichtet. Noch. Mhm. 700 Fuß, also 200 Meter über der Mondoberfläche, die beiden Astronauten Armstrong, Aldrin. 150 Meter über der Mondoberfläche.
Das Raumschiff steht schon fast senkrecht.
Die Landefühler sind ausgestreckt. Es werden jetzt erst 3-4 Landefühler den Mondboden berühren und den Astronauten das Signal geben, eine Lampe aufleuchten lassen. Die heißt Mondkontakt. Mondkontakt würde dann heißen Kontakt der Landefühler. Meter über der Mondoberfläche. Noch eine Minute bis zum Aufsetzen. Das Raumschiff sinkt ja sehr langsam mit einer Sinkgeschwindigkeit von nur 1 km/s. Das ist viel langsamer, als ein Fallschirm sich niedersenkt.
Die Kommandos kommen ganz klar und exakt.
Noch 20 Meter über der Mondoberfläche. Bereit zum Aufsetzen. 5,5 Meter.
Jede Sekunde muss die Berührung erfolgen.
Sehr, sehr langsam gehen Sie runter. 30 Meter. Bisschen widersprüchlich.
Ja.
About 25 Meter über der Oberfläche.
Ja. Man führt anscheinend keine Seitwärtsbewegung aus.
Die Astronauten können ja inspizieren, wie der Mondboden aussieht. Sie können eventuell nach links, nach rechts ausschwenken. Geh vorwärts. Mach es. 30. Die Welt hält den Atem an. Engine stoppt. Ja. Motoren gestoppt. Geschlossen. Das Landelicht ist aufgeleuchtet.
Touchdown.
Touchdown, sagte Mission Control eben.
Sie sind auf dem Mond gelandet. Der Beifall braust auf.
Sie sind gelandet. Das Touchdown aus Mission Control kam ganz kurz und knapp. Es kam nicht jubeln. Es war eine ganz kurze, knappe, sachliche Bestätigung. Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet. Sie haben aufgesetzt. Die Motoren haben gestoppt. Das Landetriebwerk hat gestoppt. Das bedeutet, da wir inzwischen schon über eine Minute beinahe vorübergehen sahen, bedeutet es, dass offenbar die Astronauten mit der Landeposition ihres Raumschiffs zufrieden sind. Was Arlin sagte, eine sehr, sehr weiche Landung war es. Eine. Sie sind gelandet, das erste Wechselgespräch zwischen Mission Control und den Astronauten ist geführt worden. Der große Augenblick der Menschheitsgeschichte, jetzt ist er da, er ist bereits vorüber. Wir alle haben es erlebt, die Astronauten der amerikanischen Apollo 11 Mannschaft haben das vollbracht, was der erste Teil ihres Zieles gewesen ist. Der erste Teil ihres Flugzieles, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, sind auf dem Mond gelandet und werden jetzt auf dem Monde für wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie man es sich denkt, für 22 Stunden bleiben, während ihr Astronautenkollege...
Das Go for Stay ist auch bereits in der Zwischenzeit erfolgt.
Ja, sie haben also inzwischen bereits sogar das Go für das Verbleiben auf der Mondoberfläche erhalten. Mission Control hat also sämtliche Signale, die vom Raumschiff herüberkommen, in bester Ordnung erhalten. Alles ist also so fantastisch glatt gegangen, wie im Traum überhaupt. Mike Collins, wie gesagt, fliegt, während die beiden Astronauten nun daran gehen, die Instrumentierung des Raumschiffs zu checken, fliegt er um den Mond herum in der Äquatorbahn. Er hat in dieser Zeit nicht sehr viel zu tun. Erst seine Aufgabe ist die eines Beobachters, eines Wächters. Er wird sie, wenn er sie überfliegt, sehen können. Wahrscheinlich nicht mit bloßem Auge, dazu ist er zu hoch. Aber im Fernglas wird er sie beobachten können und im Übrigen im ständigen Funkkontakt mit ihnen stehen. Hallo Houston, liebe Hörer, ich glaube, dass wir jetzt unsere Verbindung mit Houston endlich bekommen haben. Hallo Houston, hallo Houston. Hallo Houston. Hallo Houston. Hallo Houston, hier ist Rias. Hallo Herr Eifler.
Ja, hier ist Eifler. Herr Mayer, wir haben ja nun leider diesen großen Augenblick hier verpasst, da unsere Leitung nicht richtig geschaltet war. Sie hören uns jetzt aber.
Ja, wir hören Sie gut. Sie sind bereits auf dem Sender. Bitte berichten Sie, was Sie zu berichten haben.
Hier gab es einen riesen Beifall in dem Augenblick, als die Mondfähre aufsetzte. Und wir können jetzt nachträglich ja eigentlich nur noch sagen, es war ein
Hallo. In diesem Augenblick scheint die Verbindung wieder unterbrochen zu sein. Das heißt, wir übernehmen wieder hier unser Hausteam und fahren in unserer Berichterstattung fort. Hallo.
Herr Mayer, Sie hören mich wieder.
Wir hören Sie wieder, wir haben Sie wieder. Sie gingen für einen Augenblick verloren. Bitte weiter auf den Sender. Wir sind in der Sendung.
Ja, ich kann Sie sehr schwer hören, muss ich sagen. Ja,
Erzählen Sie weiter, wir sind sofort auf dem Sender. Hallo? Ja, hier ist...
Sie hören mich?
Wir hören Sie, Sie sind auf dem Sender. Wir sind in der Sendung.
Ja, ich verstehe, ich bin schon darüber.
Berichten Sie bitte weiter.
Ich kann Sie nicht sehr gut hören. Aber lassen Sie mich hier schnell sagen, dass jetzt die Telefongesellschaft, die diese Schaltung vorgenommen hat, sehr zufrieden ist. Ich muss sagen, ich bin es nicht. Wir haben ja leider diesen großen Augenblick verpasst. Und wir müssen jetzt ein bisschen nachfragen. Ich glaube, Sie haben ja schon reformiert über diesen großen Augenblick. Ich erwähnte schon, hier war ein großer Beifall in diesem Kontrollraum und in dem Pressezentrum, als der Augenblick erreicht war, an dem die ersten Menschen auf dem Mond landeten. Und wir sollten jetzt einmal jetzt von Ruprecht Kurzrock hören, wie er es hier beobachtet hat, von Houston aus, dieses Ereignis.
Ja, meine Damen und Herren, 14 Minuten vor 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit tauchten zuerst das Raumschiff und wenig später auch die Kapsel wieder hinter dem Mond auf. Die Funkverbindung zur Erde war hergestellt und nun begann die entscheidende Phase dieses Landungsmanövers. Es war ja vorauszusehen, dass das Mondfahrzeug in eine Ellipse gehen musste, um an die entscheidende Stelle des Mondes heranzukommen, von der aus dann die Zündung und der eigentliche direkte Abstieg erfolgen sollte. Um 5 Minuten vor 21 Uhr MEZ war das Mondfahrzeug noch 23 Kilometer hoch. Um 21 Uhr und 30 Sekunden dann gab es das Go für das CDI, das heißt für die Zündung zum steilen Abstieg auf die Mondoberfläche mit eigener Raketenkraft. Um 21.05 Uhr pünktlich wurden diese Raketen des Mondbootes gezündet. Die Strecke, die das Mondboot nur noch zurückzulegen hatte auf der Mondoberfläche, war etwa 468 Kilometer lang. Sie führte über den Krater Maskelein hin zu dieser vorgesehenen Landungsstelle. Die Zeit betrug 11 Minuten und 54 Sekunden nach Plan und diese Zeit wurde auch ganz genau eingehalten. Dabei verringerte das Mondfahrzeug seine Höhe von etwa 15 Kilometer zum Zeitpunkt der Zündung auf etwa 150 Meter Höhe, wo der Kommandant die Handsteuerung, die handgesteuerte Manöverkontrolle übernahm, um die letzten Strecken, die letzten Schritte zur Landung auszuführen. Wir haben es hier auf den Fernsehschirmen sehr gut in Form einer Simulation, einer grafischen oder Trickfilmdarstellung verfolgen können. Es gibt ja im Augenblick keine Fernsehberichte, aber was die amerikanischen Fernsehgesellschaften hier gezeigt haben, das war schon außerordentlich eindrucksvoll und eine gute Darstellung.
Hallo?
Es herrscht jetzt hier im Kontrollzentrum ziemlich viel Aufregung. Ja, im Augenblick haben wir noch keine neue Benachrichtigung von der Mission Control. Sie schweigt und wir hören auch keinen Sprechverkehr. Denn wir wollten Ihnen an sich die ersten Worte vom Monde übermitteln, aber das ist nur nicht gelungen und es ist auch jetzt im Augenblick nur außer einem starken Prasseln nichts weiter zu hören. Jetzt kommt die Stimme aus Mission Control, aus dem Kontrollzentrum. Vielleicht sollten wir sie Ihnen dann geben. Ich
big boulders and rocks for about the 1 or 2 crater diameters around it, and it required us on the T-66 to fly it manually over the rock field to find a reasonably good area.
So wie ich also verstehen konnte, ist das Mondfahrzeug auf einer Fläche so groß ungefähr wie ein amerikanisches Fußballfeld, das ist etwas kleiner als ein europäisches, gelandet innerhalb eines kleinen Kraters auf einer relativ rechten...
Also die Astronauten, wenn wir uns jetzt einmal kurz einschalten sind also zwischen auf einem verhältnismäßig glatten Boden gelandet, zwischen einigen Kraterfeldern, die sie jetzt bereits inspizieren können durch die Fenster ihres Raumschiffes. Das Merkwürdige, worüber wir auch bisher noch gar nicht gehört haben, ist ja, dass eventuell, dass das Raumschiff offenbar überhaupt keinen größeren Staubwirbel aufgeworfen hat, sodass also die Befürchtung, die man eigentlich hatte, dass vielleicht durch hochgewirbelte Gesteinsbrocken Beschädigungen eintreten könnten, offenbar abwegig ist. Es scheint also, als ob die Landung wirklich so glatt verlaufen ist, dass tatsächlich das Raumschiff so unversehrt dort auf dem Mondboden in dieser fremden Umgebung steht, in der zum ersten Mal Menschen sich befinden, wie es aus der Werkstatt gekommen ist.
Nun, die Schilderung der Landschaft zeigt uns, dass wir auf einem Gelände oder dass die Astronauten sich auf einem Gelände finden, das relativ eben ist. Die Steigung des Geländes wird auf etwa 4,5 Grad geschätzt, also praktisch zu ebener Erde, und gegenwärtig simuliert man gerade einen Countdown zum Mutterschiff, zu Mike Collins, ein Countdown, der ja im Plan vorgesehen ist. Sie haben ja vorhin das Stay für 2 Stunden für einen Umlauf von Mike Collins auf der Mondoberfläche bekommen.
Wenn jetzt etwas schiefgegangen wäre, hätten sie sich innerhalb der ersten 3 Minuten sofort wieder vom Mondboden lösen können und hätten noch in der gleichen Umlaufbahn ein Rendezvous mit dem oben fliegenden Kommandoraumschiff durchführen können. Nun, sie haben das Stay, das auf dem Mond bleiben, nicht für die ganzen 22 Stunden, die eigentlich geplant sind, sondern erst einmal für die ersten 2 Stunden, also wie Sie eben sagten, Herr Zimmer, für die ersten 2 Umrundungen erhalten. Hallo Houston, wenn Sie inzwischen Neues haben, bitten wir Sie, sich zu melden. Sie müssen entschuldigen, wenn ich dann vielleicht nicht gleich richtig darauf reagiere, weil ich Sie in meinen Kopfhörern doch nur verhältnismäßig undeutlich hinter dem Hintergrundgeräusch empfange.
Hallo, ja, Berlin.
Wir haben hier keine Neuigkeit bis jetzt. Jetzt im Augenblick Schweigen auf der Leitung zur Bodenkontrollstation. Wir hören Sie jetzt im Kopfhörer ganz gut.
Ja.
Sodass wir also verfolgen konnten, was Sie eben gesagt hat.
Sehr schön, dann sollen wir ein bisschen fortfahren. Ja, also die Situation.
Jedenfalls wurde vom Houston-Kontrollzentrum gesagt, dass alle Systeme im Landefahrzeug, im Mondlandefahrzeug auf dem Boden ausgezeichnet laufen. Und das ist eine sehr beruhigende und eine sehr erfreuliche und beglückende Nachricht. Das Raumschiff mit Collins an Bord wird in etwa 25 Minuten wieder auf der erdabgewandten Seite des Mondes sein. Wird erneut der Verlust des Signals eintreten bis zum Wiederauftauchen auf der anderen Seite.
Ich glaube, Mike Collins oben in seinem Raumschiff wird jetzt, wenn er es könnte, Freudensprünge machen, dass seinen beiden Kollegen das gelungen ist, was er wahrscheinlich selber auch sehr gern gemacht hätte, dass aber eben der Teil der Mission, zu der er ja auch so wesentlich beigetragen hat, nun so glänzend erfüllt ist. Die Astronauten werden also diese ersten 2 Stunden zweifellos mit dem Kontrollieren der Inneneinrichtung des Raumschiffes vollbringen, mit dem Verstauen eventuell der Dinge, die sie beim Landeanflug jetzt gebraucht haben, nicht mehr brauchen. Und sie werden die ganze Gegend ganz systematisch erkunden. Ich bin überzeugt, dass einer von ihnen jetzt schon die Fernsehkamera durch die Dreiecksfenster der Landefähre auf die Mondlandschaft gerichtet hat, um für alle Welt dokumentarisch festzulegen, egal wie früh oder wie spät der Mondflug enden mag, dokumentarisch festzulegen, welche Landschaft, was Sie dort oben bisher gesehen haben.
Ich habe vor mir hier eine Detailzeichnung der Karte des Landegebietes, die aus Lunar Orbiter Aufnahmen entworfen sind. Armstrong und Aldrin haben ja einen ganzen Satz von Karten mit sich, die das Gelände in den verschiedensten Maßstäben zeigen. Die beste Karte entspricht etwa dem Format von Berlin in der Tasche, sodass es ihnen nicht schwer gefallen ist, den kleinen Krater, an dem sie gelandet sind, zu identifizieren. Ich möchte meinen, dass diese Hilfsmittel, die man ihnen mitgegeben hat, von solcher hervorragenden Genauigkeit sind, dass ihnen eine Orientierung in keinem Falle schwerfallen wird.
Das große Problem, das sich jetzt erhebt, ist natürlich, wie und wann werden die Astronauten den Mondspaziergang beginnen? Wann werden sie das Raumschiff verlassen? War ja das Gerücht aufgekommen, dass sie erst vor der ursprünglich angesetzten Zeit um 7 Uhr morgens bereits tun wollten. Aber darüber ist bis jetzt keine weitere Entscheidung gefallen. Sie soll fallen, nachdem das Schiff gelandet.
Eine Beschreibung gegeben der unmittelbaren Umgebung am Mondlandefahrzeug. Er hat gesagt, dass sich dort eine erstaunliche Anzahl ganz kleiner Krater befindet, manche nur 50, 60 oder 70 Zentimeter tief, von denen die Umgebung übersehen sei.
Der Surveyor hatte ja gezeigt, dass der Mondboden, der normale sandige Mondboden, offenbar aus einer Art festgebackenen Lehmes oder Tons, wie weicher, nasser Ton oder Lehm besteht. Offenbar scheint der Boden hier auch verhältnismäßig fest zu sein. Jedenfalls ist kein Staub aufgewirbelt worden, aber die Astronauten haben darüber noch nichts verlauten lassen. Fest steht nur, das Raumschiff steht wirklich festgegründet auf dem Monde. Und das ist wunderbar, dass das Raumschiff wirklich so feststeht, so wie es die Erkundungen der automatischen Sonden ja vorausgesagt haben. Die bisherige Monderkundung durch die amerikanischen Forschungsgeräte hat also hier eine Bestätigung bekommen, wie man sie sich glänzender gar nicht vorstellen könnte. Es ist alles ganz genauso eingetroffen, wie die Geräte, wie die Pläne es vorzeichneten. Im Übrigen, wenn die Astronauten dann irgendwann, sei es zur vorgeschriebenen Zeit, um 7 Uhr, sei es früher, die Landefähre verlassen, dann werden sie aber mit Sicherheit keine große Exkursion in dieser Kraterlandschaft machen. Die größte Entfernung, bis zu der sie sich vom Raumschiff aus bewegen können, wird etwa 30 Meter betragen, nicht viel mehr. Und innerhalb dieses Zirkels von... Hallo, Herr Eifler, Herr Kurzrock?
Ja, hallo, Herr Mayer.
Ja?
Wir melden uns jetzt wieder hier aus Houston. Und wir können nur sagen, dass auch wir die Beschreibungen gehört haben von der Mondlandschaft, dass wir sehr erstaunt waren, dass es keinerlei Staubwolke gegeben hat, wie man das doch häufig angenommen hat. und dass die Beschreibung also eigentlich genau dem entspricht, was man hier auf der Erde simuliert hat in einigen Landschaften Amerikas. Und wir versuchen nun also den Gesprächen hier weiter zu folgen. Zunächst werden natürlich Daten übermittelt. Ruprecht Kurzkopf.
Ja, wir haben also pünktlich um 21:50 mitteleuropäischer Zeit die im Flugplan vorgeschriebenen Prüfungen der automatischen Steuerungsanlage des Mondlandefahrzeuges begonnen. Und Alvin, der Pilot des Mondbodens, hat dort eine ganze Reihe, ich übersehe hier gerade ungefähr 12 Aufgaben zu erfüllen. Der Commander des Mondfahrzeuges, Neil Armstrong, inzwischen macht eine Reihe von fotografischen Aufnahmen der Umgebung und prüft zugleich optisch die Verhältnisse der unmittelbaren Umgebung am Raumfahrzeug. Er fotografiert die Oberfläche und er hat ja seinen Helm auf und seine Handschuhe schon an, muss also mit dieser vergleichsweise behindernden Armatur mit den optischen Geräten fertig werden, was nicht sehr einfach sein dürfte. Und man fragt sich bei dieser Gelegenheit immer wieder, wie verarbeiten diese Menschen eigentlich den ungeheuren emotionalen Eindruck, dort mit ihrem Fahrzeug auf den Mond zu stehen, denn sie haben ja eine Unzahl von wissenschaftlichen und technologischen Aufgaben zu erfüllen. Eben kam eine Bemerkung von Armstrong über die unglaublichen Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Diese Mondatmosphäre, die keine ist, dieses Vakuum lässt Licht und Schatten so hart aneinander grenzen, dass es zum Teil für das menschliche Auge zunächst wohl unmöglich ist, sich überhaupt zu orientieren. Die Blendung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die tiefschwarze Dunkelheit im Schatten führen dazu, dass man zum Beispiel plastische Dinge nicht richtig erkennen kann. Ungefähr das wollte Armstrong offenbar ausdrücken. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass jetzt in diesen entscheidenden Minuten die Mannschaft sicherlich auch darüber nachdenken muss, ob sie nun eigentlich früher aussteigen will, wie das hier öfter angedeutet wurde und wie es hier von der NASA nicht nahegelegt wurde, aber doch mindestens erlaubt werden würde, wenn sie es selber wünscht, wenn sie sich selber in dem Zustand befindet, wenn sie sich so wohl fühlt und so neugierig ist, um ihren Mondspaziergang vorzuverlegen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt wieder einen Augenblick zurückgeben nach Berlin zu Harald Zimmer und Hans-Gerhard Meyer.
Also wir sagten vorhin schon, egal zu welcher Zeit das Aussteigekommando kommen wird oder das Go für das Aussteigemanöver erfolgen wird, die Astronauten werden sich nicht viel weiter als 30 Meter vom Raumschiff entfernen und in diesem Umkreis werden sie die wissenschaftlichen Geräte aufbauen, die dann oben auf dem Mond bleiben. Und während der eine Astronaut, der erste Armstrong, als erster heruntergeht, wird der andere ihn fotografieren und das wird wieder umgekehrt stattfinden. Die Geräte, die auf dem Mond aufgebaut werden sollen, bestehen insgesamt aus drei Gruppen. Es ist erstens überhaupt ein Kraftversorger, ein kleines Kraftamt, eine Energieversorgungsstation. Zweitens ein passives Seismometer, das ausgebreitet wird, das an das Fühlflächen ausbreitet, mit denen es dann tastend erspüren kann, ob die Mondoberfläche zittert. Dieses Gerät ist so außerordentlich empfindlich, dass es selbst den Einschlag eines erbsgroßen kleinen Meteoriten spüren würde oder verzeichnen würde.
Herr Meyer, dann man hofft sogar, dass man damit die Schritte der Astronauten auf der Mondoberfläche indirekt dem Zuschauer hörbar machen kann.
Ja, bisher haben wir von der Mondoberfläche, von den Geräuschen, die es da oben eventuell geben könnte, noch nichts gehört. Es kann ja Geräusche nicht durch die Luft übertragen geben, sondern wenn wir einen Schritt hören würden, dann wäre es das Aufsetzen des Fußes auf den Mondboden weitergeleitet über den Anzug, über das Gewebe des Anzuges, der dann mitschwingt und dieses Geräusch leitet. Denn von der Luft her kann es keine Schallleitung geben. Also die Astronauten nun in dieser tödlichen Einsamkeit oben auf dem Monde in Vorbereitung, aber in voller Aktivität, um die Landefähre genauestens durchzuprüfen. Und das Merkwürdige ist ja, dass die Astronauten in diesem Augenblick, in der sie kaum gelandet sind, die Startfähigkeit Ihres Gerätes prüfen. Sie prüfen die Checkliste für den Start durch. Eine Vorsichtsmaßnahme, die Sie vor etwaigen Überraschungen, falls ein ganz plötzliches Aufbrechkommando kommen sollte, vor solchen Überraschungen schützen soll.
Ja, hallo Berlin.
Ja?
Sie und wieder?
Bitte? Ja, wir hören Sie.
Ja. Wir wollten nur kurz anmerken zu Ihren Erörterungen des ersten Schritts auf dem Mondboden, dass in dem Plan des Ausstiegs ja auch ganz genau vorgesehen ist, wie sich die Astronauten, das heißt in diesem Falle zuerst Armstrong, noch mit einem Fuß im Keller eines Beines dieses Mondfahrzeuges befinden und mit dem anderen Fuß dann, mit dem linken nämlich, zunächst zögernd auf den Boden aufsetzen und nun erst einmal prüfen, wie sie dort ankommen mit dem Fuß, mit diesem großen Gummischuh, und dass sie dann auch prüfen müssen, dass es bis ins Einzelne festgelegt, wie ihre Balance ist, wie sie also jetzt, mit welcher Schwerkraft sie aufsetzen und wie sie sich halten können. Ehe sie also überhaupt laufen dürfen auf diesem Mondboden, müssen sie sehr genau prüfen, wie ihr Gleichgewicht ist und wie ihr körperliches Gleichgewichtsbefinden ist in diesem Augenblick. Ich gebe noch einmal weiter an meinen Kollegen hier. Neil Armstrong hat eben gerade geschildert, welche Farben er in der Umgebung des Landefahrzeuges deutlich unterscheiden kann. Und da war interessant zu hören, dass trotz der gleißenden Helligkeit auf dieser Sonnenseite des Mondes die Farben des Mondbodens im Winkel von 90 Grad zur Sonne, also geradeaus gesehen, eher aschfarben wirken. Sehr klar erkennbar sind auch in unmittelbarer Umgebung der Mondsphäre die durch die Raketenflammen beim Aufsetzen versenkten Mondgesteine und Mondkrümel, Mondsand. Man muss sich ja jetzt an alle diese merkwürdigen Ausdrücke gewöhnen. Es ist noch etwas eigenartig. Man zuckt immer zurück, wenn man einen Ausdruck wie Boden oder Sand plötzlich auf den Mond übersetzen soll. Aber dort jedenfalls sind also wie mit einem Lack überzogen die Teile des Bodens, Felsstückchen und dergleichen, versenkt von der starken Hitze der Raketenflammen beim Aufsetzen. Und rufen wir uns das noch einmal ins Gedächtnis zurück, das ist auf der Sonnenseite des Mondes jetzt rund 100 Grad Celsius Temperatur sind, auf der Schattenseite dagegen minus 150 Grad, also eine ganz enorme Differenz, vor der die Astronauten dann, wenn sie einmal ausgestiegen sein werden, durch ihren sehr komplizierten, außerordentlich sinnreich gebauten Raumanzug geschützt sein werden. Über diesen Raumanzug werden wir später noch mehr erzählen.
Sie haben eben ein sehr interessantes Faktum genannt, nämlich diesen enormen Temperaturunterschied zwischen der Seite des Raumschiffs, die in der Sonne steht, und der Seite, die im Schatten liegt. Das wird auch erhebliche Klimatisierungsprobleme für das Raumschiff selbst geben, denn bekanntlich ist ja das Gesamt-Apollo-Raumschiff während des Fluges, um eine einseitige Überhitzung zu vermeiden, in ständiger Drehung begriffen. Einer langsamen Drehung. Hier aber steht das Raumschiff fest, das heißt, es knallt nun wirklich diese glühheiße Temperatur von der einen Seite ständig auf dieses Raumschiff herunter, während die andere Seite ständig in dieser weit unter Eis beinahe der Temperatur flüssigen Sauerstoffs liegt. Das heißt, die Temperaturspannungen in diesem Gerät werden enorm sein und die Klimatisierungsgeräte werden schwer zu schaffen haben, um die Temperatur im LEM wirklich einwandfrei so zu halten, dass die Astronauten in dem Innern, das ja sehr eng ist, nicht schon durch die Hitze womöglich sich so beengt fühlen, dass sie eventuell dadurch in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Also die Frage dieser Klimaregelung im Raumschiff ist sicherlich ein Problem, das man technisch zu lösen versucht hat. Wir können jetzt nur hoffen, dass die Lösung, die man gefunden hat, gut funktioniert. Genaueres darüber haben wir ebenfalls noch nicht erfahren. Dazu ist ja die Zeit dieses Aufsetzens noch zu kurz und dazu ist der Aufgabenbereich ja im Augenblick noch viel zu sehr auf Kontrolle der technischen Einzelheiten des Schiffes ausgerichtet.
Darf ich sagen, was man zurzeit gerade tut? Man checkt den Tankinhalt und den Tankdruck des Aufstiegstriebwerkes, was ja so eine lebenswichtige Sache ist. Und man macht das sehr genau. Ich möchte für den Außenstehenden hört sich das fast bürokratisch an, wie man immer wieder rückfragt und vergleicht. Aber man kann den Zahlenwerten entnehmen, dass also alles am Sollwert liegt und dass sicherlich dem Rückstart vom Treibstoffhaushalt nichts im Wege steht.
Zu dem Treibstoff könnte man vielleicht sagen, es wird Sie interessieren, es handelt sich um einen Treibstoff, der Wärm 2, einen Oxidator, also einen Sauerstoffträger und einen Brennstoff. Der Sauerstoffträger ist Stickstofftetroxid und der Brennstoff ist Hydrazin und unsymmetrisches, chemisches Wort schwierig, unsymmetrisches Dimethylhydrazin. Wenn diese beiden Substanzen zusammenkommen, egal ob im luftleeren Raum oder auf der Erde, zünden sie automatisch. Und dieser Treibstoff hat die Triebwerke jetzt mit ihrer Kraft versorgt, als das Raumschiff zur Landung ansetzte. Und dieser Treibstoff wird es sein, der die Triebwerke dann mit einer enormen Schubleistung ausstopfen wird und sie dann wieder von der Mondoberfläche herunterschießen wird. Wir sind gespannt, wie dann nachher die ersten Fernsehbilder kommen werden. Im Augenblick sind wir ja hier am Rundfunk in der besseren Position, denn von dieser Phase des Fluges kann das Fernsehen nichts bringen. Es muss sich mit irgendwelchen Simulationen begnügen, während wir ja hier live von Ort und Stelle berichten können. Das Wort also in diesem Falle geht voran, das Wort kommt durch, das Bild muss noch warten. Die ersten Fernsehaufnahmen werden wir, wenn alles gut klappt, frühestens erhalten, wenn Astronaut Neil Armstrong als erster die Mondlandefähre verlässt und wenn dann die automatische Kamera, die unten an der Landeplattform befestigt ist, sich öffnet und seine Schritte im Bilde festhalten wird, und zwar im Fernsehbild, das zur Erde heruntergesendet wird.
Hallo Berlin, wir melden uns noch einmal aus Houston. Neil Armstrong, meine Damen und Herren, hat zwar, wie wir geschildert haben, aus dem Fenster gesehen, aber wir wollen nicht annehmen, natürlich, dass er pflichtvergessen gewesen sei. Immerhin hat er jetzt von der Bodenkontrollstation in Houston eine Reihe von Aufgaben bekommen. Erst jetzt liegen der Bodenstation die genauen automatisch ausgewerteten Angaben über die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Zündung der Abstiegsraketen des Mondlandefahrzeuges und die Aufschlag- oder Auftreffgeschwindigkeit auf dem Mondboden vor. Und Armstrong soll nun seinerseits seine Aufzeichnungen mit diesen Angaben vergleichen. Außerdem hat die Bodenkontrolle in Houston, wie mir schien, sogar ziemlich energisch Angaben über die biomedizinischen Daten verlangt. Das heißt, über die am Körper gemessenen Angaben über Temperatur, über den Herzschlag, über die Tätigkeit verschiedener Organe und so weiter. Diese Angaben werden natürlich auch automatisch überliefert. Ob dann etwas in der Telemetrie der automatischen Datenübermittlung stecken geblieben ist oder ob aber die Astronauten auf dem Mond nun auch einmal Anzeigen an sich selber lesen sollten, das wird im Augenblick nicht ganz klar. Jedenfalls herrscht ein reger Datenaustauschverkehr zurzeit zwischen Mondlandefahrzeug und Houston, Texas.
Der Sprechverkehr im Augenblick ruht. Wir hätten Ihnen sonst gern noch einmal ein Stück davon übermittelt. Ich glaube, wir geben zunächst noch einmal zurück nach Berlin.
Zu den medizinischen Daten kann ich Ihnen vielleicht Folgendes ergänzen. Es wird, ihr kann ja in der LEM, in der Fähre, die medizinische Ermittlung nicht laufend durchgeführt werden. Es können also die Daten nicht an allen beiden Astronauten gleichzeitig gemessen werden, sondern die Datenübermittlung erfolgt in dem LEM nur selektiv. Man kann also überschalten, entweder auf den einen oder den anderen, muss sie also wechselseitig kontrollieren. Und dann haben die Astronauten ja diese neue biomedizinische Messeinrichtung, diesen neuen biomedizinischen Messgürtel, den sie im Notfall abnehmen können, um ihn auszuwechseln, falls irgendein Schaden ist. Es ist natürlich denkbar, wenn Houston so dringend nach Daten verlangt, dass eventuell die Astronauten diesen Messgürtel im Augenblick abgelegt haben, damit sie sich besser bewegen können in der engen Kapsel.
Wir dürfen natürlich bei diesem großen Unternehmen jetzt nicht Mike Collins in der Columbia vergessen, der ja jetzt zwar gerade sich auf der Rückseite des Mondes befindet, der aber ja sicherlich an dem Gelingen des Experimentes genauso großen Anteil hat und dessen schwierige Aufgabe ja erst beim Rückstart der Astronauten von der Mondoberfläche zum Mutterschiff kommt. Er hat praktisch Gelegenheit, bei jedem bei jedem Mondumlauf, muss man ja hier sagen, mit den Astronauten in Kontakt zu treten. Die Tracking Stations müssen jetzt teilweise simultan ja zwei Raumfahrzeuge verfolgen und den Kommunikationsaustausch zwischen den beiden Raumfahrzeugen ebenfalls überwachen.
Ja, und eine ganz besonders schwierige Aufgabe könnte ihm eventuell zufallen, falls das Zünden und die Funktion des Starttriebwerks nachher nicht hundertprozentig verlaufen sollte. Das Starttriebwerk muss natürlich hundertprozentig für den Start arbeiten, denn es gibt kein zweites Ersatztriebwerk. Es muss sie also unbedingt vom Mondboden fortschleudern. Es ist aber nicht gesagt, dass es sie auch wirklich in die entsprechend hohe Umlaufbahn bringen wird. Wenn das nicht ganz gelingen sollte, weil aus irgendwelchen Gründen beim Start später ein vorzeitiger Brennschluss eintreten sollte, dann fällt dem jetzt da oben herumkreisenden Collins die schwierigste Aufgabe seines Lebens zu. Er muss nämlich dann von sich aus sein Raumschiff heruntersteuern, näher an die Astronauten heran, und dann müsste ein sehr schwieriges Bergungs- und Annäherungsmanöver beginnen, wie es überhaupt nicht geplant ist. Aber toi toi, wir wollen nicht schwarzmalen, um Gottes Willen jetzt nicht, wo alles so großartig verläuft. Wir wollen auch noch nicht zu weit vorgreifen in die Zukunft, sondern bei der Gegenwart bleiben, die eben jetzt besagt, diese beiden Astronauten, Neil Armstrong und Buzz Aldrin, sind auf dem Mond, prüfen ihr Raumschiff, haben bereits die Landschaft geschildert, erwarten auch weitere Weisungen von Mission Control.
Wir können jetzt nur sagen, dass hier, um es vielleicht atmosphärisch noch wiederzugeben, eine ungewöhnliche Stimmung herrscht. Und das amerikanische Fernsehen überträgt jetzt auch Bilder von der Straße, von den Straßen in den Großstädten, in denen also Menschenaufläufe sind, um die Fernsehschirme oder die Leinwände, auf die man Fernsehbilder produziert hat, und diese Menschenansammlungen jetzt also wirklich wissen wie bei einem großen Karneval, könnte man sagen. Die Freude ist immens. Die wissen ja auch, dass dieser Sonntag hier also ein Montag geworden ist und der Montag ein Mondfeiertag, denn morgen wird also auch nicht gearbeitet. Und wir haben ja hier, wenn das Ereignis da ist, wenn es wirklich so kommt, wie im Fahrplan vorgesehen, dann haben wir hier ganz frühen Montagmorgen, dann ist es ja hier erst 1 Uhr. Und dann wird also hier alles an den Fernsehern sitzen und man hat das wohl berücksichtigt. Ich meine nicht, dass man es als Grundlage der Entscheidung nahm, aber man musste berücksichtigen, dass doch wohl kaum jemand am Montag am Tage hier arbeitsfähig sein wird, wenn er dauernd das verfolgt, was sich nun hier tut und was verfolgt werden wird von allen. Denn es ist eben ein Menschheitsereignis, das mit nichts zu vergleichen ist, sogar der Vergleich mit der Entdeckung dieses Kontinents, von dem dieser Mondschuss ausging, ist damit nicht zu vergleichen. Und jetzt noch einmal ein Statusbericht, den wir bekommen haben, eben von der Kontrollstation.
22.14 Uhr MEZ ist es jetzt. Die Flugzeit beträgt insgesamt 103 Stunden, 42 Minuten und genau 15 Sekunden. Das Raumschiff mit Collins an Bord, den wir nicht ganz vergessen wollen bei diesem Manöver, der zwar nicht im Glanz des Ruhms, im Sonnenglanz des Ruhms, kann man sagen, auf dem Mondboden steht, sondern pflichtgemäß mit der Kapsel den Mond umkreist. Collins also kommt in wenigen Augenblicken aus dem Mondschatten heraus. Er wird mit dem Raumschiff den Terminator überfliegen, das heißt die Grenze zwischen Schatten und Sonne, und dann ebenfalls wieder im Sonnenlicht sein. Allerdings besteht mit Collins im Moment von Seiten der Verfolgung der Ortungsstationen auf unserer Erde keine Verbindung. Er befindet sich also auf der erdabgewandten Seite. Das Raumschiff steht auf dem Mondboden und dort, das Landefahrzeug steht auf dem Mondboden und dort laufen eine Reihe von simulierten Test-Countdowns, die schon kurz vor 22 Uhr begonnen haben und über die eben das Kontrollzentrum noch einmal kurz berichtete. Es gibt im Moment nichts Neues. Eine Entscheidung über ein eventuell verfrühtes Aussteigen der Astronauten ist bis jetzt noch nicht gefallen. Ja, ich habe auch noch nicht gehört, dass irgendeine Bestätigung für das genaue Anpeilen des Landeplatzes vorliegt, der ja also auf nahe dem Mondäquator in 40 Grad östlicher Länge liegt, falls jemand eine Mondkarte hat, liegen sollte. Aber über diese Lagebestätigung haben wir auch hier noch nicht gehört. Es würde uns interessieren, was Sie in Berlin dazu sagen.
Nein, uns fehlt ebenfalls jede Bestätigung dieser Lage. Wir wissen auch nicht mehr als Sie. Im Gegenteil, wir erwarten, dass wir diese Dinge von Ihnen zu hören bekommen. Denn wir haben ja nur noch als weitere Basis unserer Information die Nachrichtendienste, die da etwas nachhinken, und die Stimme Amerikas mit dem original englischen Ton, abgesehen von Ihren Informationen. Ich wollte aber noch etwas anderes sagen, was wir im Eifer des Gefechtes ganz vergessen haben, was mir einfiel, als Ihr Stichwort morgen kam, Herr Eifler. Wir haben ganz vergessen festzustellen, dass auf dem Mond, dort wo die Astronauten gelandet sind, in diese Zeit Mondmorgen herrscht. Die sind also im Scheine des frühen Mondmorgens dort gelandet und die Temperaturen, obwohl sie schon hoch sind, sind immer noch die kühlen Morgentemperaturen des Mondes und die Schatten, obwohl sie so scharf gegeneinander abgesetzt sind, sind immer noch die milden Schatten und die langgeworfenen Schatten aus einer sehr tief stehenden Sonne. Wenn die Sonne erst im Zenit stehen wird, dann wird eine weit gewaltigere Hitzeflut über dieses Raumschiff hereinbrechen. Und wie gesagt, ich frage mich dann, wie die Klimaregelung mit dieser Situation fertig werden wird. Denn das ist eine wirklich enorme Aufgabe, so gewaltige Temperaturkontraste zu bewältigen und auch so gewaltige Temperaturunüberschüsse herunterzudämpfen auf die dem Menschen zuträgliche Biotemperatur. Ja, Herr Eifler?
Ja? Ja, wir haben jetzt eine Lagebestätigung bekommen vom Kontrollzentrum. Die Lage des Auftreffens auf dem Mondboden, der genaue Ort, wurde angegeben mit 79,9 Grad nördlicher Breite, also in unmittelbarer Nähe des Mondäquators, und 23,46 Grad östlicher Länge. 4 Meilen entfernt von dem vorgesehenen Landeplatz. Das scheint mir doch also für eine solche Landung ungeheuer präzis. Man hatte ja vorher von einer Toleranz von etwa 8 Kilometern gesprochen und man ist jetzt also doch wesentlich näher dran an dem Punkt, als man sich vorgestellt hatte.